Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der deutsche Wald hat viele unterschiedliche Eigentümer. Mal sind es alte Adelsgeschlechter wie die Familien Solms in Hessen oder die von Thurn und Taxis in Bayern. Mal gehört der Wald Kommunen oder Stiftungen. Und häufig gehört er seit Jahrzehnten, ja manchmal Jahrhunderten, ganz einfachen Familien, kleinen Eigentümern. Doch gerade diese kleinen Waldbesitzer haben es nicht einfach, sich noch um ihren Wald zu kümmern, weil sie zum Beispiel die Arbeit körperlich nicht mehr bewältigen können oder gar nicht mehr in der Nähe ihres Waldes wohnen. Eine Alternative kann sein, den Wald in eine gemeinnützige Genossenschaft einzubringen. Und wie das funktioniert, zeigen wir hier gleich in Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Jule Reimer. Außerdem, in China hat die Explosion einer Chemiefabrik viele Todesopfer und noch mehr Verletzte gefordert. Indische Studenten organisieren sauberes Trinkwasser für Slumbewohner. US-Präsident Trump will auch in den USA die dort geschützten Wölfe zum Abschuss freigeben. Und im Verbrauchertipp gucken wir heute auf Kundenbewertungen beim Online-Shopping und was davon zu halten ist. Ein oder zwei Zyklone pro Jahr sind in der Straße von Mosambik völlig normal in jener Meerenge zwischen dem südöstlichen Festland Afrikas und der Insel Madagaskar. Da der Zyklon dort so verheerende Folgen hatte, fragen sich jetzt alle, ob dies auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Bei Einzelereignissen lässt sich dies nicht eindeutig benennen. Klar ist aber, Zyklone leben von Wärme und dieser hier saß fast eine Woche lang über der Straße von Mosambik fest, saugt warmes Wasser und Energie aus dem Meer. Und das erwärmt sich ja weltweit immer stärker, und zwar deutlich stärker als das Klima, in dem wir hier an Land leben. Für die Menschen im Katastrophengebiet sind solche Betrachtungen allerdings völlig nachrangig. Sie kämpfen um ihre Existenz. Leonie March mit dem Lagebericht aus Mosambik.
Die Lage in den Katastrophengebieten bleibt verheerend. Immer mehr Todesopfer werden gefunden, Tendenz weiter steigend. Hunderttausende Überlebende in Mosambik, Simbabwe und Malawi sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Laut Hilfsorganisationen mangelt es an allem: Nahrung, Trinkwasser, Medikamenten, Unterkünften und Hubschraubern für die Rettung derer, die noch immer in höheren Lagen der mosambikanischen Überschwemmungsgebiete festsitzen. Rettungseinsätze konzentrieren sich offenbar auf Notfälle, ansonsten werden Vorräte aus der Luft abgeworfen. Die schiere Größe der Gegend, in der der Tropensturm Idai vor einer Woche gewütet hat, die weitgehend zerstörte Infrastruktur und die immens hohe Zahl an Hilfsbedürftigen bringt vor allem die Helfer im besonders betroffenen Mosambik an ihre Grenzen. Sie warnen vor einem Ausbruch von Krankheiten durch verunreinigtes Wasser, vor Unruhen angesichts knapper Lebensmittel, und sie betonen, nach der Notfallhilfe werde die Region noch lange auf Unterstützung angewiesen sein.
Leonie March berichtete über die Lage in Mosambik. Und auch keine guten Nachrichten kommen aus China. Dort sind Unfälle in Industrieanlagen keine Seltenheit, gleichwohl die Sicherheitsstandards sich in den letzten Jahren schon deutlich verbessert haben. Jetzt gibt es ein neues Unglück in einer Chemiefabrik, in der unter anderem Pestizide hergestellt werden. Und der Bericht unseres Shanghai-Korrespondenten Steffen Wurzel klingt so, als ob es sich um ein Unglück mit langwierigen Folgen handeln könnte.
Die Explosion in der Stadt Yancheng war so heftig, dass Messgeräte ein Mini-Erdbeben mit der Stärke 2,2 registrierten. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Unglück gestern 47 Menschen getötet, mehr als 640 Menschen seien verletzt worden. Von 90 Schwerverletzten sprechen die Behörden. Viele schweben in Lebensgefahr, deswegen kann sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöhen. In den Krankenhäusern in der Region suchen heute zahlreiche Menschen nach Angehörigen. Der staatliche chinesische Nachrichtensender CCTV machte Interviews in einer der Notaufnahmen. Der Bruder eines Schwerverletzten kommt zu Wort. Als wir von der Explosion gehört haben, wussten wir zuerst nicht, wo es genau passiert ist. Am Telefon haben uns dann Leute gesagt, dass es genau die Fabrik ist, in der mein Bruder arbeitet. Wir haben versucht, ihn anzurufen. Er ging nicht ran. Das hat uns Angst gemacht. Dann hat uns einer der Ärzte von hier aus angerufen und gesagt, dass mein Bruder hier im Krankenhaus liegt. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Yancheng sind seit dem Unglück gestern fast 3000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mitarbeiter des Chemiewerks, außerdem Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Umliegende Schulen und Kindergärten blieben heute geschlossen. Ereignet hat sich das Unglück auf dem Gelände einer großen Chemiefabrik in der Stadt Yancheng. Sie liegt in der chinesischen Küstenprovinz Jiangsu, rund 300 Kilometer nördlich von Shanghai. Die Explosion passierte offenbar in einer Anlage, in der Pflanzenschutzmittel hergestellt werden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten die ganze Nacht über an. Luftaufnahmen von heute früh zeigen, dass die Wucht der Explosion dutzende Gebäude auf dem Werksgelände komplett zerstört hat. Die Temperaturen am Unglücksort sind sehr hoch, sagte Lu Jun, ein Polizeikommandeur im staatlichen Fernsehen. Viele gefährliche Stoffe sind ausgetreten. Unsere Rettungsteams tragen Gasmasken. Wir haben Messstationen aufgestellt, um die Gifte in der Umgebung zu prüfen. Wir wollen sichergehen, dass sich unsere Rettungsteams hier einigermaßen sicher bewegen können. Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete schnelle Rettungs- und Hilfsmaßnahmen an. Xi ist seit gestern zu Besuch in Italien. Die Tatsache, dass er sich trotzdem zu der Explosion in China geäußert hat, ist bemerkenswert. Xis Mitteilung zeigt, dass die Staats- und Parteiführung den Rettungsarbeiten und der Aufklärung des Unglücks oberste Priorität einräumen. Die Unglücksursache ist unklar. Nach Medienberichten hat die Polizei allerdings inzwischen mehrere Manager der Chemiefabrik festgenommen. In China kommt es immer wieder zu schweren Unglücken in Industrieanlagen. Grundsätzlich hat sich die Sicherheit aber in den vergangenen Jahren landesweit verbessert. Zum einen wurden Sicherheitsstandards deutlich erhöht, zum anderen werden Auflagen schärfer kontrolliert als früher. Verstöße werden tatsächlich geahndet. Die Korruption innerhalb der Kontrollbehörden hat abgenommen. Trotzdem entsprechen Sicherheitsstandards in China nicht denen westlicher Staaten.
Steffen Wurzel über das jüngste Chemieunglück in China. Für heute hat die UNO den Weltwassertag ausgerufen. Dieser steht 2019 unter dem gemeinsamen Leitthema Niemanden zurücklassen, Wasser- und Sanitärversorgung für alle. Sauberes Trinkwasser, vor allem für arme Menschen bereitzustellen, haben sich Wirtschaftsstudenten aus Neu-Delhi vorgenommen. Zusammen mit Nichtregierungsorganisationen errichten sie Filteranlagen in Slums in der indischen Hauptstadt. Von dort Silke Dietrich.
Rupam hält ihre Plastikkarte vor einen Sensor, wählt die Taste mit der Ziffer 10 Liter aus und schon sprudelt frisch gefiltertes Wasser in ihre Kanister. Die Mutter von drei Kindern kommt seit einem Jahr fast jeden Tag hierher. Früher hatten wir hier im Viertel jede Menge Krankheiten, sagt sie, die durch dreckiges Wasser übertragen wurden. Vor allem die Kinder haben darunter gelitten. Wir hatten nie richtig sauberes Wasser, aber jetzt gibt es viel weniger Krankheiten. Ich würde sagen, sie sind fast bis zu 90% zurückgegangen. Cholera, Typhus oder Durchfall, darunter haben hier im Slum noch vor einem Jahr viele Menschen gelitten. Lal Bak heißt die Gegend im Norden von Neu-Delhi. Kaum jemand hier hat fließendes Wasser im Haus. Früher haben sich Laster durch die matschigen Gassen gedrängt, die Trinkwasser geladen hatten. Das hat nicht immer für alle gereicht. Die Leute hier, erzählt Rupam, hätten sich sogar um das Wasser geprügelt. Manchmal seien die LKWs auch einfach gar nicht gekommen. Also haben die Bewohner dreckiges Wasser abgekocht. Doch mit dem Abkochen alleine lassen sich eben nicht alle Bakterien herausfiltern. Gleich neben dem Slum stehen viele Fabriken. Das Grundwasser sei hier ziemlich verseucht, erzählt Asim. Er studiert im ersten Semester Betriebswirtschaftslehre. Das Wasserprojekt ist Teil seines Studiums. Wir schauen uns verschiedene Viertel in Neu-Delhi an und lassen dort das Wasser analysieren, erzählt er. Dann reden wir mit den Leuten, ob die überhaupt an einer Anlage interessiert sind. Hier in dem Viertel war das Wasser sehr stark belastet, vor allem auch mit Chemikalien. Mit der Anlage hier können wir die Schadstoffe aus dem Grundwasser komplett herausfiltern und die Leute bekommen dann ganz einfach klares Trinkwasser. Um die 500 Familien haben nun eine Chipkarte, die laden sie im Monat umgerechnet mit 1,50 Euro auf. Dafür dürfen sie am Tag bis zu 20 Liter frisches Wasser abzapfen. Das ist billig und kommt bei den Leuten gut an. Außerdem entstehen so auch neue Jobs. Suleka war vorher Hausfrau. Jetzt ist sie dafür zuständig, dass die Wasserfilteranlage für alle ihre Nachbarn auch am Laufen bleibt. Ich schaue, ob die Maschine hier irgendwo leckt, helfe den Leuten, die Wasser abzapfen, lade die Chipkarten auf. Ich rede auch mit den Leuten, um ihnen zu sagen, dass das Filterwasser sehr gesund ist für sie. Rund 200.000 Inder sterben jedes Jahr, weil sie kein sauberes Wasser trinken können. Das steht in einem Regierungsbericht aus dem letzten Jahr. Mehr als 60 Millionen Menschen in Indien kommen gar nicht an sauberes Trinkwasser heran. Azim, der 18-jährige Student, will das unbedingt ändern. Zusammen mit einer Hilfsorganisation planen die BWL-Studenten schon neue Projekte. Wir haben jetzt schon in 7 anderen Vierteln in Neu-Delhi das Wasser untersuchen lassen. In 2 bauen wir schon an den neuen Anlagen.
Im Jahr 2030,
so hat es die Regierung hier versprochen, soll jeder Inder Zugang zu sauberem Wasser haben. Dafür wird es noch viele Projekte brauchen, denn was die Wasserqualität angeht, belegt Indien derzeit weltweit einen der letzten Plätze.
Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich. In Deutschland dürfen nur Wölfe abgeschossen werden, die Mehrfachzäune überwinden und großen Schaden anrichten, wenn sie zum Beispiel mehrfach mehrere Schafe töten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat nun vorgeschlagen, dass dies bereits möglich sein soll, wenn man von einem ernsten Schaden spricht. Bisher sind erhebliche Schäden die Bedingungen. Agrarministerin Julia Klöckner geht jedoch selbst dies nicht weit genug, obwohl Naturschützer damit bereits das erneute Aussterben des Wolfs voraussagen. In den USA war der Wolf nie verschwunden, aber er wurde auch geschützt, da gefährdet. Doch unter US-Präsident Donald Trump ändert sich ja vieles. Und auch da wird sich wohl einiges ändern. Es berichtet Arthur Landwehr aus Washington.
Am Wolf scheiden sich auch in den USA die Geister. Südlich der kanadischen Grenze war er ausgerottet, das letzte Rudel in den 1920er Jahren erschossen. Nur in Alaska und Kanada überlebten sie zu Tausenden. Heute leben im Süden wieder rund 5000, zum Teil eingewandert, zum Teil angesiedelt. 1995 war das, mit 8 Wölfen.
Those reintroductions spawned.
Das Programm hat zu über 1700 Wölfen in Idaho, Montana und Wyoming geführt und dann noch 500 im Yellowstone-Gebiet. Das war ein großer Erfolg. Doug Smith, Direktor des Wolfsprogramms im Yellowstone-Park, in einem Dokumentarfilm über den Wolf. Nur bleiben die Wölfe eben nicht im Wald, sondern reißen auch schon mal Schafe oder Rinder.
The cattle are our source of income and our death rate has skyrocketed since the predators.
Die Rinder sind unser Einkommen. Und unser Verlust durch Tod ist da oben geschnellt, seit die Raubtiere hier sind, insbesondere die Wölfe. Cody Weisner, sie und ihr Mann sind Rancher, sehen durch die Wölfe ihr Einkommen schwinden. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat nun ein Gesetz angekündigt, das dem Wolf den Schutz der Bundesbehörden nimmt. Jägern oder Bauern erlaubt, ihn zu schießen. Nur einzelne Bundesstaaten könnten die Jagd einschränken, so wie sie begrenzt sie jetzt auch schon freigeben können. Den Wolf ganz von der Schutzliste zu nehmen, hatte allerdings auch schon Präsident Barack Obama 2013 versucht. Er scheiterte an den Gerichten. Ein Argument: Es könne nicht sein, dass man Dutzende Millionen Dollar ausgibt, um Wölfe anzusiedeln, nur damit sie von ein paar Jägern geschossen werden.
In the absence of wolves, the elk herd got to such high densities that we did see significant impacts on the range quality, you know, the grasslands.
Wenn es keine Wölfe gibt, vermehrt sich das Rotwild zu sehr. Das verschlechtert das Weidegebiet, die Grasflächen. Genau das aber sehen diejenigen, die von den Jägern leben, ganz anders.
Hunting is a big part.
Die Jagd ist ein wichtiger Teil der Wirtschaft hier. Und es wird immer schlechter. Wir konkurrieren mit zu vielen Raubtieren hier, den Wölfen, den Berglöwen und den Grizzly. Mike Mulinix ist Tierpräparator, verhilft den Jägern zu ihren Trophäen. Hirsche, die vom Wolf gerissen werden, kann man aber eben nicht mehr jagen und präparieren. Ein anderes, neues Geschäftsgebiet könnte die Wolfsjagd werden. Das ist in Montana schon heute möglich. Dawn Carter und ihr Mann bieten an, Wölfe zu jagen. Sie bekommen deswegen immer wieder sogar Todesdrohungen, so Dawn Carter. Dabei hätten doch die Jäger gar kein Interesse daran, den Wolf wieder auszurotten. Die gehen doch nicht raus, um die Hirsche oder Rehe auszurotten. Oder die Wölfe. Sie wollen eine Balance, damit man diesen Lebensstil noch für Generationen genießen kann. Der Gesetzentwurf des Innenministeriums soll in Kürze veröffentlicht werden. Und dann geht er in den Kongress. Eine Mehrheit könnte er durchaus in beiden Kammern finden, auch bei den Demokraten. Dann aber werden wahrscheinlich wieder Gerichte entscheiden müssen, ob 5000 Wölfe genug sind, um sie nicht mehr schützen zu müssen.
Aus Washington berichtete Arthur Landwehr, dass auch in den USA der Abschuss von Wölfen erleichtert werden soll. Zurück nach Deutschland. Wenn öffentlicher Wald von Ländern oder Gemeinden an private Investoren verkauft wird, sehen das vor allem Naturschützer skeptisch. In Remscheid sind deshalb engagierte Bürgerinnen und Bürger einen ungewöhnlichen Schritt gegangen. Sie haben 2013 eine Waldgenossenschaft gegründet, die erste und bislang einzige dieser Art in Deutschland, um den Wald in ihrer Umgebung vor der rein wirtschaftlichen Nutzung zu bewahren. Anfangs durchaus belächelt, ist die Bürgerwaldgenossenschaft inzwischen zu einem Vorzeigeprojekt geworden. Alexander Moritz hat die gemeinschaftlichen Waldeigentümer besucht.
Da hinten der Wald, den Sie da sehen können, das ist das schon. Ja, nur 3,8 Hektar, ich meine, das sind jetzt nicht eben nur 2,50 Meter. Ne?
Karin Schäfer zeigt auf einen Hang mit Eichen, Buchen und ein paar Tannen. Den Wald hat sie von ihrem Vater geerbt. Nur noch gelegentlich geht sie vom alten Bauernhaus über das Feld hier hinüber. Nach mehreren Gelenkoperationen ist der Weg über die Hügelkuppe für die 67-Jährige beschwerlich geworden. Im Sommer hat sie deswegen gemeinsam mit ihrem Mann beschlossen, den Wald abzugeben.
Wir wollten nichts verkaufen, wollten auch gerne Waldbesitzer bleiben, aber halt eben können es selber nicht mehr bewirtschaften. Aus dem Grunde haben wir es dann in die Waldgenossenschaft und sind also Anteilseigner praktisch geworden.
Die Waldgenossenschaft hat ihren Sitz auf der anderen Seite des Tals, im hügeligen Remscheid. Im modernen Zweckbau der städtischen Forstverwaltung sitzt Förster Markus Wolf an seinem Schreibtisch. Angestellt ist er bei der Stadt, Vorstand der Genossenschaft ist er nur nebenbei. Förster Wolf hatte beobachtet, dass sich viele Waldbesitzer kaum um ihren Wald kümmern, weil sie die Arbeit körperlich nicht mehr bewältigen können oder gar nicht mehr hier wohnen.
Viele Kleinstprivatflächen im gesamten Rheinland, kann man sagen, sind quasi unbewirtschaftet seit vielen Jahren.
Das macht es Großinvestoren einfach, Wald aufzukaufen und möglicherweise auch ohne Rücksicht auf die Natur abzuholzen. Nordrhein-Westfalen ist besonders betroffen. Fast 70% des Waldes gehört Privatleuten, doch jeder besitzt im Schnitt nur 4 Hektar. Wegen des vorherrschenden Erbteilrechts wurden die Waldparzellen über die Generationen immer kleiner und unwirtschaftlicher.
Wenn er denn bewirtschaftet wurde, war es eben häufig so, dann wurde quasi einmal die Säge angesetzt und da wurde auf einer Fläche von 5000 Quadratmeter der Wald abgehackt. Das ist jetzt nicht besonders im Sinne eines ökologischen Waldumbaus gedacht.
Einen ökologisch wertvollen Wald zu erhalten, ist das Ziel der Genossenschaft. Als grünes Erholungsgebiet für alle. Sie kauft den Wald von verkaufswilligen Eigentümern und legt ihn in die Hände möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger. Wer mitmachen will, muss als Mindestbetrag 500 Euro anlegen. So viel kostet ein Anteilsschein. Manche bringen, wie die Schäfers, stattdessen auch eigenen Wald ein. Unabhängig davon, wie viele Genossenschaftsanteile man besitzt, hat jedes Mitglied genau eine Stimme, erklärt Volker Pleiß, der zweite Vorstand der Waldgenossenschaft. Er ist Banker bei der örtlichen Sparkasse und kümmert sich nebenbei um die Finanzen der Genossenschaft.
Die genossenschaftliche Idee hat tatsächlich sehr viel mit der demokratischen Idee zu tun. Tatsächlich ist das Ziel, möglichst vielen Menschen die Bedeutung des Waldes klarer zu machen, diesen Wald tatsächlich für die Menschen der Region auch erlebbar, ergreifbar zu machen.
Klar werden auch Bäume geschlagen und verkauft. Die Bewirtschaftung übernimmt der städtische Forstbetrieb. Die Rendite ist dabei zweitrangig. Auf eine Dividende haben die Genossenschaftler bisher verzichtet. Mit dem Gewinn kaufen sie stattdessen weitere Waldstücke. Etwa 60 Hektar sind inzwischen zusammengekommen, eine Fläche von etwa 750 mal 750 Metern. Eher überschaubar im Vergleich zu den großen Waldbesitzern der Region. Förster Wolf auf dem Weg in den Wald. Mit Hündin Eika inspiziert er eine Fläche, die die Genossenschaft übernommen hat.
Das ist ein Fichtenbestand, der durch den Sturm Kyrill aufgerissen wurde. Da sind große Lücken entstanden. In diesen Lücken sind sehr viele Lärchen vor allen Dingen gekommen. Junge Fichten, klar. Aber wir haben dann mit der Genossenschaft, wenn wir jetzt mal ein paar Meter weiterlaufen, gezielt jetzt hier auch Laubhölzer eingebracht im Rahmen des ökologischen Waldumbaus.
Einige Flächen werden sogar ganz sich selbst überlassen. Holz wird hier nicht geerntet. Umgefallene Bäume bieten wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Bis zu 10% des Genossenschaftswalds soll so zu einer Art Mini-Nationalpark werden. Inzwischen ist die Genossenschaft auf 218 Mitglieder angewachsen. Nur die Hälfte sind Remscheider, der Rest kommt aus ganz Deutschland. Das Ehepaar Schäfer ist zufrieden mit der Genossenschaft. Den Wald abzugeben war die richtige Entscheidung, sagt Ehemann Willi Schäfer.
Es ist keine Wehmut dabei, wenn man es verkauft hat. Dann sagt man, ja, war ja doch schön, als wir es hatten. Aber so sagt man, das ist eine gute Sache so. Kann sich immer noch dran freuen und kann sagen, ja, da haben wir auch ein gutes Werk gemacht. Das nützt allen irgendwo.
Ja, und diesen Beitrag von Alexander Moritz finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei der Kaufentscheidung im Internet helfen in den Online-Shops zahlreiche Kundenrezensionen von, so heißt es, privaten Verkäufern ohne kommerzielles Interesse. Aber man sollte nicht alles glauben, was man liest, empfiehlt Tobias Volke im Verbrauchertipp.
Kann man im Internet denn überhaupt noch irgendjemandem vertrauen, frage ich mich immer wieder. Gerade zum Beispiel versuche ich eine Kaufentscheidung für einen neuen Drucker zu treffen und arbeite mich durch die Kundenrezensionen in den Online-Shops. Die sollten mir die Wahl eigentlich erleichtern, jedoch loben einige das Produkt gar zu überschwänglich und kommen mir so irgendwie verdächtig vor, als wären sie von den Herstellern selbst in Auftrag gegeben worden. Und tatsächlich sind meine Bedenken nicht ganz unbegründet, bestätigt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es da ein Problem gibt. Bewertungen sind quasi einer Werbung gleichzuschalten. Eine gute Bewertung führt auch dazu, dass es eine gute Werbung sein kann. Und insofern hat man natürlich als Anbieter großes Interesse daran, dass das alles auch gut bewertet wird. Und insofern ist das natürlich auch eine Motivation, alles dafür zu tun, dass man gute Bewertungen hat.
Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es einen blühenden Markt für das Kaufen von positiven Rezensionen gibt. Auf im Internet frei zugänglichen Seiten bekommt man 100 Bewertungen mit Bestnoten für rund 1.500 Euro. Der Preis zeigt, es steckt Aufwand dahinter, wenn es echt wirken soll. Legal ist das nicht, trotzdem tun sich die Online-Shop-Anbieter schwer damit, dagegen vorzugehen. Laut eigener Aussage investiert Amazon viel Geld und Aufwand, um die Glaubwürdigkeit der Bewertungen auf seiner Website zu schützen. Dass die durchschnittliche Produktbewertung trotzdem nicht unbedingt der wirklichen Qualität des Produkts entspricht, haben Dr. Sarah Köcher und Dr. Sören Köcher von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dortmund in einer Studie herausgestellt.
Und haben herausgefunden, dass diese beiden Maße eigentlich überhaupt nicht übereinstimmen. Und was wir da im Besonderen noch herausfinden konnten, ist, dass in ein Drittel der Produktkategorien, die wir betrachtet haben, es sogar so ist, dass wenn ein Produkt besonders gut bei Amazon durch Kunden bewertet ist, tendenziell eher schlecht bei Stiftung Warentest bewertet wurde oder andersrum. Das heißt, bei ein Drittel der Kategorien gehen diese Bewertungen sogar extrem auseinander.
Allerdings muss dies nicht immer mit unlauteren Absichten zusammenhängen.
Einer der Hauptgründe, den wir als Erklärung heranziehen, ist, dass bei Online-Portalen, wir haben jetzt nun mal Amazon genommen, nicht alle Kunden, die das Produkt gekauft haben, hinterher auch eine Bewertung abgeben. Das heißt, wir haben da eine durchschnittliche Bewertung angegeben für ein Produkt, was aber nur von entweder sehr zufriedenen Kunden bewertet wurde oder sehr unzufriedenen.
Außerdem bewerteten Kunden Produkte unter anderen Gesichtspunkten als die Stiftung Warentest. Eine zu lange Lieferdauer oder eine beschädigte Verpackung mag für den einen oder anderen Anlass für eine negative Bewertung sein, verfälscht so jedoch das Gesamtbild der eigentlichen objektiven Produktqualität. Soll ich jetzt also am besten ganz darauf verzichten, Nutzerbewertungen in meine Kaufentscheidung einzubeziehen?
Also man kann Bewertungen nutzen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass nicht alles wahr ist, was da steht. Und wenn es lediglich dazu dienen soll, sich vielleicht die ein oder andere Idee oder den ein oder anderen Gedanken zu ergänzen, aber sich ausschließlich darauf zu verlassen, das ist sicherlich nicht empfehlenswert.
Was meinen Drucker angeht, habe ich nun also gelernt, bei all den Erleichterungen, die mir das Internet verspricht, das eigene Nachdenken kann es noch nicht ersetzen.
Tobias Volke im Verbrauchertipp mit seinem Tweet, die Golanhöhen gehörten zu Israel, ignoriert US-Präsident Trump internationales Recht nicht zum ersten Mal. Reaktionen auf die Wahlkampfhilfe für Israels Ministerpräsident Netanyahu ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.